In den letzten Jahren, aber insbesondere in den letzten Monaten, hat sich der Begriff Metaverse immer weiter durch die Medien verbreitet und es wird von vielen bereits als die Zukunft des Internets betrachtet. Doch was genau ist das Metaverse eigentlich und welche Auswirkungen wird es auf unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur haben? In dieser Folge unseres Podcasts werden wir uns mit einigen dieser Fragen auseinandersetzen und mit einem Kollegen und Experten das Metaverse aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir werden uns mit Themen wie Virtual Reality, Blockchain, künstliche Intelligenz und vielem anderen mehr beschäftigen und versuchen, ein umfassendes Bild davon zu zeichnen, was das Metaverse für uns alle bedeuten könnte und wie es sich in Zukunft entwickelt. Das alles in dieser Folge Mikro trifft Makro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mikro trifft Makro. Heute senden wir ausnahmsweise mal nicht aus dem üblichen Studio der DekaBank, sondern aus dem Studio der OMR am Rande einer großen Digitalkonferenz in Hamburg. Und neben KI ist natürlich auch das Metaverse eines der Themen hier auf der Messe, die hier sehr intensiv und sehr genau besprochen werden. Und da das Thema vor allem sehr technisch geprägt ist, begrüße ich heute mal nicht unseren Chefvolkswirt an meiner Seite, sondern meinen Kollegen Ernesto Pereira, der sich den ganzen Tag eigentlich mit Themen wie Blockchain, Metaverse und künstliche Intelligenz in der DekaBank beschäftigt. Hallo Ernesto.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Ja, bevor wir in das Thema Metaverse so richtig einsteigen, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch vielleicht mal kurz, was ihr so macht in der ODF, in der Open Digital Factory, wie das bei uns heißt. Da forscht ihr ja an allerlei verschiedenen Sachen. Was sind denn so die Themen, die ihr da macht und wer arbeitet da eigentlich so?
Also ich denke, es ist auch immer wichtig, damit anzufangen, wie ist das denn, wenn ich in diesem Innovationslabor arbeite? Wenn ich meine Freundin sage, ich arbeite in einer Bank, dann denken die immer, ich arbeite mit Anzug und alles, mit Schlips. Das gehört natürlich dazu. Aber es gibt auch einen Platz bei uns in der Bank, wo wir uns mit Zukunftstechnologien beschäftigen müssen. Weil das gehört auch zu unserer langfristigen Strategie, dass wir immer dabei sind bei diesen neuen Entwicklungen. Das heißt, dieses Innovationslabor, die Open Digital Factory, die ist dafür gedacht, den Platz und die Ressourcen zu geben, damit wir uns mit Technologien wie zum Beispiel Blockchain, KI, Robotik etc. beschäftigen können, auseinandersetzen können und auch neue Produkte oder neue Ideen entwickeln, ohne diese ganze, sage ich mal, strenge Prozesse, die man normalerweise in einer Bank hat.
Das heißt also, da arbeiten jetzt nicht nur unbedingt Programmierer oder so, sondern auch Menschen, die sich sehr konzeptionell einfach mit den Themen auseinandersetzen.
Richtig, also wir sind ein multidisziplinäres Team mit sehr vielen verschiedenen Leuten aus ganz vielen verschiedenen Hintergründen. Ich zum Beispiel, der Krypto-Verrückte aus El Salvador, der nur über Bitcoin und so redet. Aber wir haben auch natürlich Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel Marketing studiert haben oder auch eben Finanzen etc. Also es ist wirklich sehr heterogen.
Klingt auf jeden Fall super, super spannend. Und in der Bank arbeiten, keinen Anzug tragen müssen, Zukunftsthemen. Also eigentlich klingt das nach einem wunderbaren Arbeitsplatz, muss ich sagen.
Das macht mega viel Spaß. Und wir suchen natürlich immer wieder nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Also ja, ich denke, das wird wahrscheinlich so der Punkt sein, wo viele denken, ja, also die Deka ist nicht so langweilig, wie ich dachte. Also zuerst, wenn die zu uns kommen und sich anschauen, was wir so machen in der ODF, ist immer die Reaktion, also ich hätte nicht gedacht, dass eine Bank so viel Spaß machen kann.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ich war ja auch schon ein paar Mal bei euch und habe an verschiedenen Veranstaltungen auch teilgenommen oder Workshops und das ist immer spannend und immer sehr inspirierend, muss ich sagen. Also toller Arbeitsplatz. Kann ich wirklich nur empfehlen, also auch da nochmal auf unsere Stellenausschreibungen zu gucken und natürlich auch sonst auf unsere Stellenausschreibungen. Kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema, zum Metaverse. Man verbindet ja immer noch sehr stark den Konzern Meta, also den Facebook-Mutterkonzern mit diesem Wort, weil die haben es natürlich schlau gemacht, die haben sich einfach so umbenannt und auf einmal hieß es, das Metaverse ist quasi Facebook 2.0. Und auch in der Vergangenheit gab es ja schon mal so Versuche, sowas wie so virtuelle Welten zu schaffen. Ich erinnere mich da an Second Life zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann das genau war, das war so der Anfang der 2000er, irgendwie sowas, 2005 oder so, ja. Muss das etwa gewesen sein. Was ist denn jetzt das Metaverse eigentlich genau und wie unterscheidet sich es denn von sowas wie virtueller Realität oder von so digitalen Welten? Ich meine, im Endeffekt ist ja jedes Computerspiel eine Art Metaverse wahrscheinlich.
Jein. Also ich finde das Wort Metaverse eigentlich sehr schön. Das kommt aus einem Roman von einem meiner Lieblingsautoren, der Neil Stephenson. Snow Crash heißt der Roman, kann ich nur empfehlen. Das ist mega krass und abgefahren. Also da geht es darum, es ist eine dystopische Welt in der Zukunft, wo die Leute sich zurückziehen in diese digitale Welt. Das heißt, das Metaverse, also Metaverse kann man schon ein bisschen verstehen wie ein Universum, der aus vielen kleinen Universen besteht, die miteinander interagieren können. Und das ist eigentlich das Konzept dahinter, dass man da sozusagen in diesem virtuellen Raum sehr viele verschiedene parallele Welten hat, die miteinander interagieren können. Und wie das sich auswirkt in der echten Welt ist, man hat diese virtuellen Welten, die sind alle immer 3D, die sind alle immer immersiv. Und natürlich waren die Kollegen von Meta sehr klug und die haben sich einfach den Begriff für sich genommen. Aber natürlich ist Metaverse viel mehr als nur das, was Facebook macht oder Meta, sondern das hat sich entwickelt in eine Bewegung für die dezentralisierte Gesellschaft, also Decentralized Society. Das ist ein philosophischer Ansatz, der versucht, aus der Community heraus Räume oder Plätze zu schaffen in diese digitale Welt, wo man sich selbst verwirklichen kann oder wo man seinen eigenen Platz finden kann. Und das kommt vielleicht ein bisschen zurück zu dieser ursprünglichen Bedeutung von Metaverse aus dem Roman, wo man diesen Platz hat, um sich zu verwirklichen. Und dabei kommt vielleicht auch der Bezug zu Web3, zu Blockchain etc. Können wir später vielleicht ein bisschen in Details gehen. Aber das ist sozusagen, also philosophisch gesehen, ist das Metaverse viel, viel mehr als nur VR, sondern es hat auch gesellschaftliche Aspekte, die man auch betrachten sollte.
Ja, ich denke da immer so ein bisschen zurück an die Zeit, als es mit dem Internet so losgegangen ist. Da haben sich ja auch viele noch gar nicht vorstellen können, wie stark das unseren Arbeitsalltag, unser Leben eigentlich auch beeinflussen wird. Also heute findet ein Großteil unseres Lebens, unseres Arbeitslebens, unseres privaten Lebens auch im Internet statt und über das Internet statt. Das ist ja was man sich eigentlich damals nicht so hätte vorstellen können und wie stark das eben Einfluss nimmt. Die Smartphones waren auch nochmal ein riesiger Schritt, der unglaublich viel verändert hat. Also heute regeln wir darüber schon unglaublich viel. Ich glaube, es wird noch mehr werden. Ist es denn beim Metaverse auch so, dass wir davon ausgehen müssen, dass diese Bewegung unglaublich starken Einfluss haben wird auf die Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten?
Also wir hatten vorhin ein bisschen diskutiert über dieses Experiment von Google, die Google Glass. Ich denke, es gibt eine Grenze, also diese Uncanny Valley heißt das auch, wo eine Technologie viel zu interessiert wird und dann wirkt das abstoßend und nicht attraktiv. Und ich denke, beim Metaverse wird es genauso sein. Also das wird bestimmt sehr viele Aspekte des Lebens ändern, aber nicht so, wie man es sich vorstellt, wo alle mit dieser komischen Brille herumlaufen und komplett verloren sind in diese digitale Welt.
Oder eben gerade nicht mehr laufen, sondern nur noch mit so einer Brille rumsitzen irgendwo in der Ecke.
Genau, wie den Film beim
Surrogates gibt es zum Beispiel als Film, da ist es ja so ähnlich.
Genau,
ne?
Genau, ja. Also ich denke, das wird nicht so interessiv sein, weil, also das bringt auch keinen Vorteil. Ich denke, der Metaverse ist, wie gesagt, eigentlich so gedacht als ein Raum, wo man sich vielleicht selbst finden kann oder wo man sich selbst verwirklichen kann oder vielleicht, wo man einfach Kreativität ohne Grenze erleben kann. Also ich kann mich zum Beispiel ein Grundstück kaufen in Metaverse und ich kann mir dort ein völlig verrücktes Haus bauen, der in der Wirklichkeit gar nicht möglich wäre. Und da kann ich meine Freunde einladen und können wir uns dort treffen. Ich kann vielleicht dort Kunst oder so ausstellen. Das sind Sachen, die vielleicht in der echten Welt nicht wirklich so möglich wären. Und ich denke, dieser Aspekt von grenzenloser Kreativität ist vielleicht der Knackpunkt, was vieles ändern wird. Das sieht man auch vielleicht bei den industriellen Metaverse, das gibt es auch. Zum Beispiel Autohersteller haben schon Metaverse-Plattformen, wo die Kollegen in 3D arbeiten können zusammen, um zum Beispiel Autoteile zu verfeinern oder zu diskutieren. Und ich denke, das ist auch so ein Aspekt von grenzenloser Kreativität, weil da ist man nicht begrenzt auf die normale physische Regeln, wie man es so kennt auf der ersten echten Welt.
Ja, aber ich glaube, es fällt vielen trotzdem noch schwer, so ein bisschen zu greifen. Was mache ich denn da jetzt eigentlich genau? Also, dass ich damit ein virtuelles Haus bauen kann und mit meinen Freunden vielleicht mich da treffen kann, ist ja schön und gut. Also, ich meine, bei dir ist jetzt vielleicht auch nochmal ein speziellerer Fall. Du hast ja eben schon gesagt, du bist aus El Salvador. Vielleicht hast du Freunde dort, die du hier gar nicht treffen kannst in der normalen Realität, aber dort vielleicht schon. Mhm. Also, dafür sehe ich den Anwendungsfall schon. Aber, sag ich mal, ich glaube, der Schritt von ich mache halt ein Zoom-Meeting oder ein Skype-Call mit denen hin zu dieser virtuellen Realität, den können viele, glaube ich, noch gar nicht so richtig greifen. Ist das wirklich so viel besser dann und ändert das wirklich so viel?
Also wie gesagt, das kommt immer drauf an, wie man das die ganze Sache angeht. Wenn man denkt, dass der normale Lebensalltag komplett ersetzt wird, dann liegt man, denke ich, wir sind falsch. Also ich denke, Metaverse ist eine Ergänzung von was wir heute schon machen, was viele neue Methoden, Arbeitsmethoden ermöglicht, aber es ersetzt die aktuellen Prozesse nicht komplett. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, lass uns jetzt eine Bankberatung im Metaverse machen, weil dafür gibt es schon andere Tools. Aber ich würde zum Beispiel doch sagen, lass uns vielleicht im Metaverse einen Arbeitstermin machen, wo wir in dieser 3D-Welt zusammen zum Beispiel auf eine neue App herumbasteln können mit 3D-Modellen oder wie auch immer, wo wir die UI zum Beispiel hin und her verschieben können oder die Grafiken irgendwie umgestalten können. Ich denke, für solche Fälle ist das Metaverse wirklich gut und da gibt es bereits schon gute Plattformen, wo man das machen kann.
Grundsätzlich, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Zusammenarbeit im Metaverse, wie werden Unternehmen zusammenarbeiten, wie werden Personen und Menschen zusammenarbeiten, das ist ja auch so ein Aspekt und auch wir beschäftigen uns ja nicht ohne Grund damit. Was werden denn so Anwendungsfälle, abseits von zum Beispiel einer App entwickeln oder was heißt das zum Beispiel für uns als Bank dann, was machen wir dann im Metaverse beispielsweise, weil das hast du zum Beispiel gesagt, Bankberatung macht keinen Sinn, also das würde ja schon mal ausscheiden, vielleicht macht es aber ja doch irgendwann Sinn.
Das war mein erstes Projekt in der Bank, wir haben eine eigene Präsenz in Metaverse, das heißt Decaverse. Übrigens können alle vorbeikommen, da gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Also unser Ansatz war, wir sollten uns schon jetzt ganz früh mit der Technologie beschäftigen und egal, ob es aktuell vielleicht nicht so viele produktive Use Cases gibt, gibt es schon andere Anwendungsfelder, wie zum Beispiel eine emotionale Kundenbindung, die man mit der normalen Marketingkanäle vielleicht nicht so wirklich erreichen kann. Also unser Ansatz war jetzt am Anfang, dass wir die Technologie dafür nutzen, unsere Kundinnen und Kunden ein bisschen näher in diese Technologien zu bringen, die zukunftsweisend sind. Also wir haben die Plattform benutzt, um zum Beispiel E-Learning ein bisschen interaktiver zu gestalten oder gamifiziert zu gestalten. Und das ist vielleicht einer der ersten Use Cases für Banken. Also man nutzt das Metaverse als Plattform, um emotionale Bindungen zum Kunde zu schaffen. Da gibt es dann eine Erweiterung, wo man sagt, ich mache vielleicht keine Beratung, aber ich mache vielleicht eine Karrieremesse in Metaverse. Und das ist vielleicht ein Anwendungsfall, der aktuell nicht komplett ausgenutzt wird von Banken. Es gibt schon ein paar Beispiele, also weltweit, in Deutschland noch nicht, aber wir sind schon dran an sowas.
Nun ist es ja nicht immer so hundertprozentig sicher, dass alle Entwicklungen, die mal angefangen werden, irgendwie sich auch so auszahlen, wie man sich es vorgestellt hat. Also da gibt es ja tausende Beispiele von Sachen, wo man sagt so, nee, das ist dann doch nichts geworden. Was macht dich denn so sicher oder zumindest relativ sicher, dass wir mit Metaverse tatsächlich eine Entwicklung vor uns haben, die ja uns so maßgeblich beeinflussen wird? Und da kommt ja auch immer der Begriff Web 3.0 so ein bisschen mit durch. Wir bewegen uns quasi weg von dem Web 2.0, das es ja gab oder immer noch gibt in großen Teilen. Ne? Also ich mache Content selber, User-Generated Content fürs Internet. Jetzt sind wir bei Web 3.0. Was macht dich so sicher oder so relativ sicher, dass das tatsächlich den großen Einfluss haben wird?
Also du hast vorhin auch erwähnt, es gab schon andere Versuche, wie zum Beispiel Second Life, die vielleicht am Ende nie so erfolgreich waren, wie man dachte. Also die hatten diese große Hype und dann sind die wieder...
Weil da waren ja ähnliche Sachen zu verspüren, ne? Also große Marken haben sich da eingekauft und haben da Sachen gemacht und so.
Ja. Vielleicht auch ein anderes Beispiel war Apple Newton. Also das war so fast wie ein Smartphone, aber nicht so wirklich da. Da hat ein bisschen gefehlt.
War auch recht teuer wahrscheinlich.
Ja. Und bei Second Life war, denke ich, auch der Fall, dass die ein bisschen zu früh da waren. Also heutzutage hat sich die Technologie weiterentwickelt. Man hat jetzt auch sehr gute Rechner, sehr gute Grafikkarten. Sogar die Smartphones können problemlos mit 3D-Grafikern arbeiten. Das hatte man damals gar nicht. Und man hat auch natürlich jetzt die Entwicklung Web 3, was du auch erwähnt hast, wo man nicht Inhalte nicht nur lesen und schreiben kann, sondern auch besitzen. Und dieser Ansatz Besitztum hatte ich vorhin auch erwähnt, diese philosophische Bewegung der dezentralisierten Gesellschaft. Es geht darum, dass wir Intermediäre nicht mehr brauchen. Also ich brauche jetzt kein Institut oder keine Institution, die zum Beispiel meine Identität bestätigt, sondern in Metaverse habe ich zum Beispiel einen Avatar, der als NFT in der Blockchain gespeichert ist Und dieser NFT oder dieser Avatar ist jetzt meine digitale Identität. Und die kann ich hin und her verschieben, die kann ich überall benutzen zum Beispiel, ohne dass mir zum Beispiel eine Behörde oder wie auch immer bestätigt, dass ich es bin. Dann gibt es noch zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich Inhalte besitzen kann im Metaverse, wie zum Beispiel ein Haus oder wie auch immer einen digitalen Hund. Also es gibt alle möglichen Sachen im Metaverse. Und das hatte man vorhin nicht. Und ich denke, das ist auch ein Teil dieser neuen Wirtschaft, die sich jetzt aufbaut, wo die Banken zum Beispiel auch Interesse daran haben, mitzugestalten. Also wir zum Beispiel als Bank haben schon einen sehr konkreten Fall. Also wir werden auch digitale Assets irgendwann mal verwalten müssen, weil das geht nicht weg, das ist schon da und das wird noch breiter gehen in der Gesellschaft. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Mhm. Das ist auch vielleicht ein guter Use Case Metaverse für die Bank, wo wir sagen, ja cool, dann hast du auch einen digitalen Schließfach oder digitale Tresor bei uns, wo du deine ganze NFTs, deine digitale Identität und dein digitalen Haus, wie auch immer, bei uns aufbewahren kannst oder deine Kunstwerke, die auch ab und zu relativ teuer zu kaufen sind.
Nun hat ja jede technische Entwicklung auch so ein bisschen immer so ein Gefahrenpotenzial, nenne ich es jetzt mal. Und gerade wenn wir uns jetzt über Identitäten unterhalten, die dort gespeichert werden, über vielleicht private Daten, die dort geteilt werden, die dort mitgetrackt werden können, ist ja das Thema Privatsphäre, Datenschutz da sicherlich auch ein Riesenthema. Wie sind denn da die Entwicklungen oder wie soll denn sichergestellt werden, dass genau diese Herausforderungen in Bezug auf Privatsphäre, Datenschutz auch im Metaverse eingehalten werden? Und wie greifen vielleicht Regulierungsbehörden da ein oder gibt es da schon Tendenzen? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass das definitiv der Fall sein wird, dass die Behörden sich das schon sehr genau angucken werden. Ich sage immer als Beispiel, wenn heute einer erst das Fahrrad erfunden hätte, dann hätten wir garantiert eine Kennzeichenpflicht, eine Helmpflicht und eine Versicherungspflicht. Aber ja, zum Glück hat es einfach früher stattgefunden, da gibt es das alles nicht und wir können es einfach benutzen.
Ja, du hast jetzt mehrere Aspekte erwähnt. Das erste wäre vielleicht Privatsphäre. Also du hast jetzt zwei Tendenzen in dieser ganzen Metaverse-Industrie. Entweder gehst du dezentralisierte Weg, sprich Meta zum Beispiel, also Unternehmen, die Plattformen betreiben oder entwickeln und die natürlich Interesse daran haben, so viele Daten wie möglich zu sammeln, weil das ist, womit die Geld verdienen. Jeder weiß, wie Meta Geld verdienen heutzutage. Ja. Und wenn man sich überlegt, okay, cool, wenn ich jetzt in meine digitale Welt dann über immer getrackt werde, dann haben die mein ganzes Leben getrackt.
Die wissen ja auch genau, wo ich rumgelaufen bin im Metaverse.
Genau, und so, ne? Genau, ja. Und du hast auf der anderen Seite diese dezentralisierte Communities, die auch Metaversen bauen, zum Beispiel Decentraland etc. Das sind eher die Web3-Ansätze oder diese philosophische Truppe der Leute, die sagen, okay, lass uns alles dezentralisieren. Wo jeder dafür zuständig ist, seine eigenen Daten irgendwie sicher abzuspeichern, wie auch immer.
Genau, da gibt es eben dann keinen Konzern, der das so überwacht, sondern das ist quasi, jeder macht sein eigenes Ding. Also wie wenn ich jetzt eine eigene Website bauen würde, die ist ja auch mir nur und ich muss alles sicherstellen.
Ja, und vielleicht da kommt der nächste Aspekt. Also viele denken, Blockchain gleich Kriminalität oder gleich nur Verbrecher sind da unterwegs oder ich kann da alles verschleiern. Blockchain ist eigentlich extrem transparent. Also alles, was passiert auf der Blockchain, ist immer für immer einsehbar und öffentlich zugänglich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine dezentrale digitale Identität irgendwas tue, wie zum Beispiel mit meinem Avatar habe ich jetzt ein paar Deka-Sneakers gekauft oder wie auch immer. Übrigens, das gibt es auch Deka-Sneakers im Metaverse. Dann ist es natürlich immer für immer gespeichert auf der Blockchain. Und dann ist dann der Ansatz, wo man denkt, ja gut, wir sind alle irgendwie pseudonym unterwegs und dann ist mein Anspruch an Privacy ein bisschen anders, weil vielleicht weiß nicht jeder unbedingt, dass dieser Avatar dann in der echten Welt der Ernesto ist. Also ich kann es entweder sagen, ich bin Ernesto oder ich sage es einfach nicht und dann bin ich pseudonym unterwegs. Bei den Konzernen, Metaversen, also wie Meta, wie auch immer, dann ist natürlich meine echte Identität immer verknüpft zu meinem Avatar und jeder weiß, wer ich bin und dann weiß der Konzern auch, wer ich bin und dann werden die Daten immer zu mir zurückverfolgt. Die Regulatorik ist auch ein interessantes Thema, da gibt es auch verschiedene Ansätze weltweit. Du hast auch gesagt, ich komme aus El Salvador, der sehr liberal ist, sage ich mal, mit den ganzen Blockchain-Entwicklungen. Also bei uns ist Bitcoin die Nationalwährung mittlerweile. Und bei uns ist zum Beispiel auch Jern freigelassen, neue Blockchain-Produkte aufzubauen und bezahlst du keine Steuer etc. In der EU zum Beispiel ist das vielleicht ein bisschen anders. Also hier sind...
Ja, jetzt Bürokratie.
Hier ist, ja, also hier ist der Ansatz ein bisschen mehr, der Staat sollte die Kontrolle nicht verlieren, was nicht unbedingt schlecht ist. Also ein bisschen Überwachung ist immer gut oder ein bisschen Regulierung ist immer gut. Und hier hat man schon ein paar Ansätze gemacht, wie zum Beispiel diese neue Gesetz, die MiCA, die digitale Assets reguliert, aber NFTs eben nicht. Also es gibt immer noch Lücken in der Regulatorik, die noch nicht komplett geschlossen sind. Und die Bewegung aktuell beim Europaparlament geht eigentlich in Richtung zu viel Überwachung und zu viel Vorsicht. Wie das am Ende in der Gesetzgebung reflektiert wird, ist noch offen. Ist gut zu regulieren, aber nicht zu dieser Extreme, wie manche sich das vorstellen. Und in den USA mittlerweile gibt es auch extrem viel Unklarheit. Da ist die SEC irgendwie plötzlich zuständig für die ganze digitale Assets.
Also das ist die amerikanische Börsenaufsicht.
Genau. Im Kongress gab es zuletzt auch ein paar Kämpfe darüber. Also ist wirklich die SEC dafür zuständig oder braucht man eine neue Behörde? Also da herrscht immer noch mehr Unklarheit als hier.
Du hattest jetzt ja auch ein paar Mal schon gesagt, ja, dass im Metaverse auch die Blockchain eine wichtige Technologie ist, Kryptowährungen wichtig werden in dem Metaverse auch. Und man nimmt das ja ein bisschen anders wahr. Also derzeit, so wenn man so die Medien studiert, dann tauchen Kryptowährungen hauptsächlich mit Spekulation auf oder mit Kriminalität. Ja, Geldwäsche etc. wird da immer unterstellt direkt. Mhm. Warum sind denn diese beiden Technologien so wichtig? Und wir reden jetzt ja bewusst von den Technologien und nicht von dem vielleicht, was an Spekulationen oder sonstigem dahinter steht, aber die Technologie scheint ja immens wichtig zu sein, um das Metaverse so aufbauen zu können.
Ja, und nicht nur das Metaverse, sondern vielleicht auch sehr viele industrielle Prozesse oder Finanzprozesse in der Zukunft. Erstmal den Bezug zwischen Metaverse und Blockchain. Es geht darum, dass der Besitztum von zum Beispiel ein Haus oder wie auch immer auf der Blockchain gespeichert wird. Das macht man so, weil die Blockchain-Technologie hat diesen schönen Effekt, dass man keine zentrale Behörde oder zentrales Unternehmen braucht, um diese Eigentum oder diese Identität zu beweisen, sondern ich bin wirklich der Besitzer von meinem Inhalt, ohne dass ich jemanden brauche, der es bestätigt. Deshalb ist Metaverse immer mit Web3 oder mit Blockchain verbunden, weil bei dem Ansatz der dezentralisierten Bewegungen ist immer wichtig zu sagen, ich bin unabhängig von Unternehmen oder von Behörden. Bei den Konzern-Metaversen, wie zum Beispiel Meta, wie auch immer, da gibt es zentralisierte Ansätze. Also da werden die Daten bei den Konzernen gespeichert, da hast du dann diese ganze Privacy-Probleme, weil die Daten werden auf irgendeinen Server gespeichert, der diese Unternehmen gehört und damit können die alles machen, was die wollen. Deshalb viele Futurologen denken, die Zukunft der Metaverse gehört dezentral und nicht zentral.
Das ist auf jeden Fall super viele spannende Aspekte. Wir können jetzt auch wahrscheinlich nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Also ich meine, ich finde, wir haben schon ganz gut gekratzt. Also wir sind schon ein bisschen tiefer eingestiegen. Zum Schluss vielleicht nochmal so eine kleine philosophische Frage. Eigentlich hast du das auch schon beantwortet so ein bisschen. Was denkst du denn, wie stark werden denn normale Realität und Metaverse oder Digitalität, wie man sie dann auch nennen könnte, wie stark wird das miteinander verschmelzen? Also wie viel Zeit werden wir denn zukünftig im Metaverse verbringen und wie viel Zeit im realen Leben?
Also wir verbringen schon relativ viel Zeit in einer Art Metaverse, also in unseren Handys. Und ich denke, es wird genauso sein. Also das wird einfach nur ein neues Medium sein. Die ethische Frage ist, ob wir diese Verschmelzung zwischen Realität und digitale Welt so vorantreiben, dass man die Grenze nicht mehr erkennt am Ende. Weil ich denke, das ist auch ein bisschen gefährlich, da kann man sich auch ein bisschen verlieren, weil natürlich auf der digitalen Welt kannst du alles machen, was du willst und du kannst dich dort selbst verwirklichen. Aber das ist eine Art Selbstverwirklichung, die eigentlich künstlich ist. Und natürlich gehört auch das echte Leben dazu. Also man sollte auch im echten Leben Erfolge haben oder Raum haben, sich als Person weiterzuentwickeln. Und durch diese ganze Finanzkrise oder diese ganze Inflation etc. haben viele junge Menschen das Gefühl, dass das geht aktuell nur digital. Und deshalb begeben sich viele auf der digitale Welt und versuchen sich dort zu verwirklichen. Ich denke, das ist eher eine gesellschaftliche Frage. Wie können wir das schaffen, dass die jungen Leute vor allem auch im echten Leben Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen? Mhm. Weil ohne diese Möglichkeiten wird sich das Digitale und das Reale so verschmelzen, dass die Leute eigentlich ein bisschen verloren gehen könnten in diese ganze Fantasiewelt. Und das sollten wir vermeiden, denke ich.
Ich muss immer so ein bisschen denken an den Film Ready Player One. Der ist ja, der transportiert das eigentlich sehr schön, so diese Möglichkeit, wie stark man in so eine virtuelle Welt reingeraten kann und wie real die einem selber dann auch vorkommt, weil man die Menschen nur noch von dort kennt. Ja. Und auf einmal trifft man den oder diejenige im wahren Leben und das ist eine ganz andere Person und ein ganz anderes Geschlecht und sieht ganz anders aus. Ja. Also genau das ist so das. Das finde ich ganz spannend, dass du eigentlich als jemand, der so enthusiastisch dafür ist, trotzdem sagst, naja, aber wir müssen trotzdem schauen, wir leben halt eigentlich ein reales Leben und das andere ist eigentlich nur ein Medium, ein Mittel zum Zweck, um gewisse andere Dinge auch zu ermöglichen und vielleicht zu nutzen. Deswegen also sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke, Ernesto, die du uns hier gegeben hast. Also einmal in den Arbeitsalltag von dir natürlich, das fand ich auch schon spannend, da nochmal reinzuschauen und natürlich in die ganzen Aspekte rund um Metaverse und du hast es vorhin schon mal gesagt, man kann sich das natürlich auch mal selber anschauen, also wer Interesse hat, bei uns mal vorbeizuschauen, der kann, glaube ich, gibt es eine eigene Website sogar, dekaverse.de heißt sie, genau. Meine ich.
Ja.
Da kann man dann tatsächlich auch direkt mal einsteigen, man braucht auch keine Wallet, man kann auch einfach als Gast mal reinschnuppern, mal im Gebäude rumlaufen, mal sich umschauen, überhaupt sich mal so ein bisschen einfühlen in das ganze Thema. Und wer dann einen Schritt weiter gehen will, der macht sich dann eine richtige Wallet und kann sich dann tatsächlich auch seine digitale Präsenz da erstellen. Also das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, den Prozess durchzumachen mal komplett und meinen ersten NFT zu kaufen und einen eigenen Avatar zu kreieren und so. Also fand ich auch einen spannenden Prozess und ja, muss man sich auch erstmal drauf einlassen. Also es ist ja auch was wirklich komplett Neues.
Genau.
Also deshalb vielen Dank, Ernesto, für die vielen Einblicke und vielleicht reden wir ja in Zukunft nochmal über ganz viele andere tolle technische Entwicklungen, die ihr in der ODF betreut.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Also auch vielen Dank und das war's von uns. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.